Insofern, das ist ja wirklich inzwischen eine Aufbereitungs- oder Aufarbeitungsindustrie zum Thema Subkultur in der DDR, aber auch in den osteuropäischen Staaten gibt. Und da ist eben sehr, sehr viel erschienen. Es hat sehr, sehr viel Veranstaltungen gegeben. Es gibt Filme. Und das ist ein Thema, was seit vielen Jahren virulent ist und merkwürdigerweise ohne jetzt irgendeinen Anlass in Form eines Jubiläums in diesem Jahr 2017 nochmal so einen Höhepunkt erfährt. Ja, sonst hing das immer so, keine Ahnung, mit dem Jahrestag des Mauerfalls zusammen oder so. Aber dieses Jahr ist da eine ganze Menge los.
Es wurde ja schon rechtzeitig angefangen, sich mit der Aufarbeitung der DDR zu beschäftigen. Punk wurde dabei auch früh in den Fokus gesetzt. Es gibt ja sämtliche Filme, Publikationen über die Aufarbeitung der DDR. Aus welcher Motivation war denn der Grund für die Aufarbeitung, vielleicht jetzt auch im Hinblick auf diese Punk-Szene?
Naja, es sind ja zwei Fragen, die sich mir da stellen. Zum einen, als Panko und ich 2004 angefangen haben, also immerhin vor 13 Jahren, darüber nachzudenken, mal was zum Punk im Osten zu machen. Wir hatten damit gar keine Berührung. Wir haben keine Ausstellung gemacht oder keine Filme. Also wir waren da sozusagen totale Frischlinge. Und das war konkret ausgelöst eigentlich durch die Lektüre des Buches England's Dreaming von John Savage über Punk in England, aber auch natürlich von Jürgen Teipel, Verschwende deine Jugend, wobei England's Dreaming für uns wirklich noch der wichtigere Einfluss war. Und da haben wir einfach überlegt, okay, es spricht immer alles von Punkrock in den westeuropäischen Staaten oder in den USA, aber von Punk in der DDR ist überhaupt keine Rede. Wie so oft, das ist ja ein Phänomen, was sich prinzipiell durch die Kulturlandschaft der Bundesrepublik Deutschland zieht, dass was so in der DDR passiert ist, hinten immer ein bisschen runterfällt oder nur als Fußnote behandelt wird. Und da haben wir uns dran gemacht, uns diesem Thema intensiv zu widmen. Also wir haben es immer sogar eine Offensive genannt. Die andere Frage ist, warum Punkrock da in den Fokus geraten ist. Das ist eine sehr gute Frage. Merkwürdigerweise gibt es in Ost wie in West kaum Ausstellungen zur Hippie-Kultur zum Beispiel. Mhm. Und es gibt auch zur Beat-Generation in den 60er Jahren nur Ausstellungen, die im Grunde genommen Teil einer größeren Ausstellung waren und ein paar Publikationen, die auch wichtig sind und auch gut sind, von dem Michael Rauhu zum Beispiel. Man muss immer, finde ich, dazu sagen, wenn man über Punkrock in der DDR spricht, es gab vorher auch Jugendbewegungen. Okay, wir als Punks mochten die Hippies natürlich nicht, aber heute ist man da natürlich auch entspannter. Aber da muss man eben doch sagen, diese Jungs, die haben auch schwer auf die Kappe bekommen. Ja. Und gerade auch die Beat-Generation in den 60ern, wo sich sozusagen die DDR konstituiert hat und wo die Bandagen, die da angelegt wurden, noch viel, viel härter waren zum Teil. Wenn man an die berühmte Butlers-Demonstration in Leipzig denkt, da sind die Leute in ihren Ausgehanzügen direkt in den Tagebau gefahren worden, haben ein halbes Jahr an diesen Anzügen im Tagebau gearbeitet. Ja. Abschließend muss man aber trotzdem dazu sagen, dass es keine Jugendbewegung in der DDR gab, und zwar erwiesenermaßen, die so drangsaliert, schikaniert und unterminiert wurde wie die Punkbewegung. Also da gibt es eine Qualität, die man bei den anderen Jugendbewegungen nicht findet.
Die Diskussionsrunde hat ja die These bzw. Leitfrage Too Much Future zu Too Much Past. Was hat es denn mit dieser Frage auf sich? Sie lädt ja anscheinend zum Diskutieren ein.
Die Frage, die hat der Alex Pelemann eigentlich gestellt und hat mich gefragt, oder ob er mich dazu einladen und befragen kann. Und ich finde das eine kluge Idee, weil ich finde, es hat auf Dauer, nach ein paar Jahren, in denen es völlig korrekt war, nach Vergangenheit zu fragen oder auf die Vergangenheit zurückzublicken, muss man sich auch mal fragen, ja, was ist denn aus der ganzen Musealisierung und Dokumentierung von Gegenkulturen in der DDR geworden? Und da gibt es, um nur mal ein Beispiel rauszugreifen, natürlich auch immer die Frage der Mystifikation. Ja, also inzwischen gibt es da eine Aufarbeitungsindustrie bis in die USA. Also werden Doktorarbeiten geschrieben, da beschäftigen sich Leute mit, da werden Artikel im Feuilleton geschrieben, in England, keine Ahnung wo. Ich habe da sehr, sehr viele Interviews gegeben und andere auch. Und jetzt ist ein Buch erschienen von einem Amerikaner, Tim Moore. Das ist im Prinzip eine Lizenz, die bei Random House in den USA erschienen ist. Und ein sympathischer Zeitgenosse, aber da setzt die Mystifizierung natürlich ein. Ja. Und alles, was da drin steht, auch an Irrtümern und an krassen Fehlinterpretationen, wird jetzt eingespeist in die Deutungshoheiten, die da durch Doktorarbeiten entstehen. Und das wird sich immer weiter fortpflanzen. Und das ist schon eine interessante Frage, wohin das geht, weil gerade Punkrock sich zur Mystifizierung absolut anbietet. Es war eine wilde Bewegung, es war eine Bewegung, die unglaublich an Jugend gekoppelt ist. Keine andere Jugendbewegung, weder Techno noch Hippietum, sind so an den Geist der Jugend gekoppelt wie die Punkbewegung. Das hat ihr auch viel Häme eingebracht bis heute. Und das bietet sich natürlich an, irgendwie da auch Nebelschleier rüberzulegen und sich da, keine Ahnung, seltsame Thesen auszudenken. Also ich wusste zum Beispiel nicht, in dem Buch steht, Das heißt, er stirbt nicht im Warteraum der Zukunft vom Temor. Da steht, dass wir Punks in der DDR radikale Demokraten gewesen wären, weil wir alles gemeinsam entschieden hätten. Das ist totaler Unsinn. Wir waren wie alle anderen Jugendbewegungen, haben da dieselben Hierarchien stattgefunden wie in anderen Jugendklicken. Da gab es die Coolen, da gab es die weniger Coolen und es gab die total Uncoolen. Und das war eine ganz krasse Hackordnung. Und durch die Gewalt in der Punkszene, die ja nicht nur von außen kam, sondern die auch in der Punkszene, worüber übrigens auch kaum gesprochen wird, stattgefunden hat, war das natürlich von, besonderer Brisanz und Dramatik. Also wenn du da uncool warst irgendwie, dann warst du deine Lederjacke los und deine Badges und deine Schuhe. Ja? Und das hat's, glaube ich, bei den Hippies so nicht gegeben. Da warst du vielleicht deine Drogen los, aber du musst nicht nackt nach Hause gehen. Und darüber wird so gut wie nicht gesprochen. Und in dem Zusammenhang ist es auch wirklich mal eine Frage, sich mal mit der Sozialisierung durch Punk zu beschäftigen. Also gerade mit der Gewaltfrage, die eine große Rolle gespielt hat. Auch vor den Skins. Und dann natürlich erst recht durch die Skins. Und durch die Verfolgung durch die Stadtsicherheit. Und darüber wird nicht gesprochen zum Beispiel.
Also ich dachte ja eigentlich, dass das, was in der DDR passiert ist und so weiter, relativ gut aufbereitet ist. Du hattest ja schon vorhin gesagt, dass da auf jeden Fall noch Sachen gibt, die aufbereitet werden müssen. Also mir stellt sich die Frage, welche Relevanz hat denn die Aufbereitung, die schon stattgefunden hat, der DDR und auch der Punkszene in der DDR, auf die jetzige Zeit?
Ich glaube, da kann man viele verschiedene Antworten geben. Ich nenne mal eine, die mir durch den Kopf geht. Ja. Ich habe mal für den Film gemacht, Too Much Future Punk in der DDR oder Ostpunk Too Much Future, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der heißt. Das war 2007, da war ich auf einer Premierenfahrt, unter anderem auch in Hamburg, in einem Kino. Das war also total voll besetzt und danach gab es dann eben die Diskussion. Ich war Autor des Filmes. Und da hat sich ein junger Punk gemeldet, der war vielleicht 16, 17 Jahre alt. Der saß da so verloren mit so einem Iro. Und er sagte einen Satz zu mir, der hat sich mir fast wörtlich eingebrannt. Der sagte, okay, ihr wart Punks in der DDR, in der Diktatur, habe ich verstanden soweit. Ihr wurdet verfolgt, habe ich auch verstanden. Und dann sagte der wörtlich, aber ihr habt euch gespürt. Wir spüren uns heute nicht mehr. Ja. Und das hat mich unglaublich berührt bis heute. Ich habe da, das ist jetzt auch 10 Jahre her, viel drüber nachgedacht, auch drüber geschrieben. Unter anderem in dem Buch von Christiane Eisler geht es eben darum, was es bedeutet, sich immer wieder neu zu erfinden. Und ich habe damals zu ihm gesagt, weißt du, wir waren ja schon eine Kopie von Punk in England. Punk in England war eine Kopie von Punk in New York, aber natürlich unter ganz anderen Vorzeichen. Also waren auch die Kopien immer Originale. Aber du bist die 20. Kopie von uns oder von den Punks im Westen im Grunde genommen. Und Punk hat immer bedeutet, sich neu zu erfinden. Also hat es eigentlich keinen Sinn, irgendeinen Stil zu kopieren, sondern erfinde dich neu. Es gibt immer Möglichkeiten, subversiv zu sein und subversiv gewesen zu sein. Das ist für mich eine essentielle Erfahrung in meinem Leben. Und damals war gerade Street Art hier mit Banksy, das neue Ding sozusagen. Und da habe ich gesagt, also wenn ich in deinem Alter wäre, würde mich das interessieren. Ja, da würde ich irgendwie gucken, was kann ich da machen, weil es hat mich so fasziniert, fasziniert mich bis heute. Und ich weiß nicht, ob der da irgendwas von mitgenommen hat oder so, ja, aber diese sozusagen Verzweiflung, dass man in dieser Gesellschaft, dass da Widerstand ausgebremst wird, ja, weil Gesellschaften lernen ja auch, das ist ja auch eine evolutionäre Angelegenheit, die lernen ja mit Widerständen umzugehen und die an sich abperlen zu lassen. Es ist ja viel schwieriger heute als damals, in den Widerstand zu gehen, da die Eltern verstehen, wenn du dir ein Iro schneiden lässt, die unterstützen sich sogar gar noch im Grunde genommen oder sind enttäuscht, wenn du es nicht tust, das gibt es ja auch, ja, sich gesellschaftlich zu engagieren und sich sozusagen an den Staat zu reiben und Sand im Getriebe zu sein, ist heute nicht unmöglich, aber eine sehr, sehr viel komplexere Angelegenheit, als es damals war, als wir, 16, 17, 18 waren. Und insofern kann vielleicht die, um auf deine Frage zurückzukommen, die Aufarbeitung, das ist immer so ein unglücklicher Begriff, aber sag mal, die Schilderung dieser Zeit, ja, mit all ihren Konsequenzen, auch durchaus dazu dienen, dass Leute sich aufraffen oder dass sie irgendwie spüren, okay, es ist immer möglich, rauszugehen und bevor man sich sozusagen anpasst, mal einen anderen Weg zu versuchen und nicht immer nur Ja zu sagen, sondern mit einer Skepsis gegenüber dem, was einem so täglich geboten wird, durchs junge Leben zu schlagen.
Wenn man sich die Ostblock Punk-Szene halt von früher anguckt, gab es da jetzt, also wenn man die sich jetzt im Vergleich von damals zu heute anguckt, gab es da vielleicht eine Verschiebung der Interessen? Also wie sieht das aus?
Du, das Interessante an dieser ganzen Geschichte ist, dass die Punk-Szene ja keine homogene Szene war. Gerade Punk hat sich ja dafür angeboten, dass da Individualisten auftauchten und die Lebenswege sind absolut divergent und zum großen Teil grundverschieden. Also es gibt viele Leute, die in irgendeiner Weise Künstler wurden, es gibt aber auch Leute, die heute Gas-Wasser-Installateur sind. Also das ist sehr verschieden. Ich glaube, was vielen, nicht allen, aber vielen gemeinsam ist, ist eben die von mir genannte Skepsis gegenüber so scheinbar festgefügten Tatsachen. Also es gibt, glaube ich, bei den meisten, die durch Punk sozialisiert wurden, immer so diesen Moment zu fragen, muss ich das jetzt aber so annehmen? Ist das jetzt Gesetz, was da geschrieben steht oder gesagt wird? Ich glaube, diese Skepsis verbindet die meisten, die in dieser Zeit sozialisiert wurden. Und also ich habe Freunde, die, keine Ahnung, die stehen in irgendeinem Restaurant und kochen und ich bin eben Autor geworden. Ja, also das kann man nicht über den berühmten Kamm scheren, den die Punks ja sowieso nicht benutzt haben. Da gibt es gebrochene Biografien und es gibt Leute, die durch Punk wirklich ihren Weg gefunden haben, die das als einen Transitraum begriffen haben, durch den man durchgegangen ist, um irgendwo anders hinzukommen. Manche sind stagniert und halten bis heute die Fahne des Punk hoch. Mich haben immer die Lebenswege am meisten interessiert, die sich am meisten von Punk entfernt haben. Das ist für mich eigentlich Punk, nicht mehr Punk zu sein. Also wenn man gefragt wird, bist du heute noch Punk, kann ich immer nur sagen, nee, um Gottes Willen. Das wäre grausam. Also was hat denn das noch mit Punk zu tun, wenn man sein ganzes Leben lang irgendwie an diesem Style festhält oder an irgendeiner nihilistischen Einstellung? Das würde mich überhaupt nicht interessieren. Mich haben immer die Leute begeistert und interessiert, die danach was komplett anderes gemacht haben.
Die DDR war ja ein Überwachungsstaat, Stichwort Stasi. Und wurde ja dafür immer wieder kritisiert. Heute wird ja auch ein Gesetz nach dem anderen verabschiedet über, was weiß ich, Datenschutz, Videoüberwachung, Telekommunikation und so weiter. Wenn es um die Überwachung in der DDR geht, sind die Stimmen meistens immer laut, aber wenn es um die Überwachung von heute geht, bleiben die Stimmen still. Die Leute, die die Überwachung der Stasi kritisieren und sozusagen bei den neuen Themen still bleiben, stellt sich mir halt die Frage so, woran liegt das?
Ja, nun ist ja die Überwachung durch Facebook, um einen Namen zu nennen, eine ganz andere als durch die Stadtsicherheit. Ja. Die Schikane von Facebook sieht daran aus, dass sie dich eigentlich in deinen Vorlieben noch unterstützen und dich sozusagen auch festlegen. Ja? Also dich mit Werbung zu ballern, indem sie rausbekommen, worauf du stehst. Und dann sozusagen so Profiler-mäßig, die alles hinterher schmeißen, was dich interessieren könnte, ja, genauso bei eBay oder bei Google. Das ist sozusagen, wie soll ich sagen, so ein, man sagt so in der Rassismusforschung so eine Art positiver Rassismus. Da wirst du im Prinzip bedient. Ja, und darin besteht die Überwachung. Ich glaube übrigens auch nicht, dass die Gesellschaft da total still ist. Es gibt schon eine Riesendiskussion, übrigens inzwischen auch immer mehr auf der gesetzgebenden Ebene. Aber es gibt natürlich auch Verweigerer. Ich kenne ein paar Leute, die mit Facebook absolut nichts zu tun haben wollen. Und da gibt es auch in meinem Freundeskreis immer wieder Diskussionen, ob es okay ist, bei Facebook zu sein und sich dieses Werkzeug bedienen. Da gibt es schon Diskussionen, aber die Frage ist natürlich trotzdem berechtigt, ja, weil die im Grunde genommen auch alles relativiert, worüber wir reden. Wenn man heute eine Ausstellung über Punkrock macht und da über die Stadtsicherheit redet, dann stellt sich automatisch immer die Frage, ja okay, ihr habt euch damals dagegen gewehrt, heute machen das alle freiwillig mit und geben ihre Daten noch freiwillig ab. Es ist schon eine Entwicklung und die zu hinterfragen und überhaupt erstmal zu benennen, das ist eine wichtige Sache. Ich glaube nicht, dass die Leute da wehrlos sind. Ich glaube schon, dass es da eine Menge Widerstände gibt und da muss man mal abwarten, wie die Entwicklung da weitergeht, weil im Grunde genommen geht es natürlich da auch um eine Totalität. Ja, das ist ganz klar. Und es gibt genauso wie in der DDR gibt es auch in der Bundesrepublik Deutschland eine Zensur. Ja, das muss man auch benennen. Die findet eben nur anders statt. Die findet subtiler statt als im Osten. Man muss mal sagen, die BRD, die kommt aus einer bürgerlichen Gesellschaft, anders als die DDR. Das war im Prinzip, die DDR war ein Retortenbaby, ein geschichtliches Retortenbaby. Und diese ganzen Mechanismen sind in der Bundesrepublik Deutschland, in der sogenannten Alten, natürlich viel, viel verankerter und finden viel, viel subtiler statt, als es in der DDR stattgefunden hat. Es ist da viel, viel schwerer, sich zu wehren, da sind wir wieder bei dem Thema, bei den jungen Leuten und sich dagegen zu verwahren, als es zu DDR-Zeiten war. Das ist die eigentliche Herausforderung für die jungen Leute heute, aber natürlich auch für Leute in unserem Alter. Da unterscheidet uns gar nichts.